Lobe den Herrn meiner Seele und vergiss nicht, was er mir Gutes getan hat. Mit diesem Wochenspruch aus Psalm 103, Vers 2 begrüße ich euch heute Morgen alle recht herzlich zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern wollen. Schön, dass ihr alle da seid. Das heutige Predigtthema: Du bist ein Gott, der mich sieht und einlädt. Die Tür steht auf. Ich möchte mit uns beten und wer kann, möchte bitte aufstehen. Vater, danke, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Segne Hilmar, Schulze und alle, die heute dein Wort weitergeben, damit deine Botschaft noch viel erreicht und sie den Weg zu dir finden. Danke, dass du uns siehst und einlädst, zu dir zu kommen, mit unseren Ängsten und Sorgen. Dir dürfen wir alles anvertrauen. Du hältst uns in deiner Hand. Vater, fülle noch viele mit dem Wunsch, zu dir auf die Suche zu gehen. Hilf uns, dass wir Wegweiser für sie werden. Sei bei allen, die heute nicht hier sein können, bei allen, die Sorgen und Nöte haben. Jesus, du hast alles für uns getan, du bist unser Weg. Dir dürfen wir folgen, um zum Vater zu kommen. Sende uns deinen Heiligen Geist, damit wir jetzt schon zur Ruhe kommen und Frieden finden. Wir sind in deiner Hand geborgen. Lass uns das ausstrahlen, dass dein Licht durch unser Leben in die Welt scheint. Zeige uns, wo unsere Hilfe und unser Trost gebraucht wird, wem wir Mut machen können oder einfach nur zuhören. Danke, Vater, für alles, was du für uns getan hast. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Ich lese aus Offenbarung 3, die Verse 17 bis 20. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe dir bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum macht Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Ich lese noch ein kleines Gedicht von Antje Sabine Nägli. Leben gewinnen. Du Quelle aller Freude, ich suche dich. Ströme ein in meine Tiefen, dass lebendig werde, was schläft. Grünkraft durchdringe den Ort der Dürre. Blühen will ich, entwachsen der Kargheit. Wasser in Fülle gib dem Durstigen, Lieder dem Verstummten. Dir öffne ich mich.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich bei euch sein darf heute. Und ob ihr es glaubt oder nicht, vor 2,5 Jahren, also kurz bevor ich in Rente gegangen bin, habe ich mir vorgenommen, nur noch letzte Predigten zu halten. Ich bin immerhin 68 Jahre alt, also das könnte ja meine letzte Predigt hier in Emmelshausen sein oder überhaupt. Und deswegen überlege ich mir immer, was würdest du einer Gemeinde sagen, wenn es jetzt die letzte Botschaft wäre? Und die hört ihr heute. Ich bete noch kurz. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Drum mach uns still und rede du. Amen. Vielen Dank für den tollen Einstieg, auch in dem Bibelvers, du bist ein Gott, der mich sieht, oder der Gott, der mich sieht, wie auch immer. Und wartet mal ein bisschen ab, worauf die Predigt heute hinzielt. Ich will nicht alles vorwegnehmen. Was für ein Vorrecht zu wissen, Gott sieht mich, Gott nimmt mich ernst, Gott liebt mich. Das ist ja ein gewaltiges Vorrecht. Und das kennen die meisten Menschen nicht. Und darum haben sie ein enormes Problem. Ich war neulich mit meiner Frau in einem Rewe-Markt und da haben wir diese Karte gefunden. Die habe ich gleich abfotografieren lassen. Die drei Phasen des Lebens. Erstens Geburt, zweitens was zur Hölle soll das, drittens Tod. Also 1 und 3 ist ja Gesetz, da haben wir ja nicht viel mit zu tun. Das geschieht einfach so in unserem Leben, aber der Verfasser dieser Karte, der scheint gerade mehr als einen schlechten Tag gehabt zu haben, der kommt gerade mit seinem Leben nicht zurecht und der fragt sich, was soll das alles? Und das ist nicht ganz unbegründet, denn Menschen, die keinen Kontakt und kein echtes Leben mit Jesus führen, haben in der Tat ein Problem, weil sie alles mit sich selber ausmachen müssen. Sogar Atheisten haben ein Riesenproblem. Ich habe mal einen Atheisten kennengelernt, der bekam ein Baby, also er nicht, seine Frau. Und jetzt war er unglaublich dankbar. Aber wem soll er danken? Wenn er nicht an Gott glaubt, kann er noch nicht mal Dankeschön sagen. Verrückte Welt, okay? Aber schauen wir mal hinein, in welche Phasen Gott uns sieht. Da ist zuallererst mal die Leiterfahrung. Es gibt krasse Dinge, jeder kennt die in seinem Leben oder im Leben der Verwandtschaft oder Freunde. Krasse Dinge, wo man sagt, boah Gott, wo bist du eigentlich? Und wenn es einen Gott gibt, wie kann er das denn zulassen? Diesen Satz habe ich bestimmt schon 1000 Mal in meinem Leben gehört. Also krasse Dinge und selbst wir, uns stockt der Atem, wenn wir krasse Leiterfahrungen miterleben müssen. Und wir haben auch keine Antwort. Ich kann dir das nicht sagen, warum dies oder jenes passiert, wo man einem nur die Tränen kommen und wo man nur sagen kann, um Himmels Willen, Klammer auf, hoffentlich passiert mir das nicht. Aber eins bleibt bestehen und da bleibe ich dabei. Gott sieht deine Person und auch dich in deiner Leiterfahrung. Egal, ob du Christ bist oder nicht Christ, ihm ist das nicht egal und du bist ihm niemals gleichgültig. Menschen in Deutschland haben ein zunehmendes Problem mit Einsamkeit. Es gibt jetzt schon mehrere Großstädte oder größere Städte, die Einsamkeitsbeauftragte vollzeitlich anstellen. In Trier, wo mein Sohn lebt und dort auch Pastor ist, ist jede zweite Wohnung eine Single-Wohnung. Jede zweite. Das ist heftig. Da wohnen also die Singles, die alle gerne Beziehungen haben würden und gerne heiraten würden, die wohnen da haufenweise, oh Jörg, Entschuldigung, schmeiß mich irgendwie zurück oder gib mir ein Zeichen, wenn ich zu viel rumlaufe. Die wohnen nebeneinander, haufenweise, jede zweite Wohnung und sie finden sich nicht. Und die Folge ist zunehmende Einsamkeit in unserer Gesellschaft. Und ich bin überzeugt, dass Jesus unter anderem die Gemeinde gegründet hat und gewollt hat, damit wir nicht vereinsamen, auch wenn wir nicht verheiratet sind oder wenn wir verwitwet sind oder wenn wir in Krisensituationen sind. Gemeinde ist eine Riesenidee Gottes gegen Einsamkeit. Er sieht uns. Und natürlich das Thema Sterben und Tod, das wird ja verdrängt bis zum geht nicht mehr. Und ein Satz hat mich so richtig umgehauen in meiner Vita. Herbert Grönemeyer musste erleben, dass seine Frau recht jung an Krebs gestorben ist, 2 Kinder. Und er ist nicht Christ. Und dann schreibt er das Lied Abwärts. Und dann schreibt er in diesem Lied, wir waren auf der Sturzfahrt durchs Leben und haben die Wahrheit, in Klammern Krebstod, so gut wie es ging, verlogen. Ihr Lieben, mich hat das umgehauen. Er hat nicht mit seiner Frau sprechen können über den bevorstehenden Tod. Kein Auf Wiedersehen, kein Gebet, Abschied nehmen. Ich finde das grausam. Gott sieht dich auch im Sterbeprozess, auch wenn es daran geht, diese Welt zu verlassen. Und er möchte dir ganz nah sein. Aber ich wünsche dir auch einen Menschen, der dir ganz nah ist und der den Mut hat, auszusprechen, jetzt geht's zu Jesus. Lass uns dafür beten, dass du im Frieden mit Jesus auch diese Erde verlässt und dann zu den Trauererfahrungen. Manche trauern um ihren verstorbenen Partner oder Kinder über Jahre oder manche sogar über Jahrzehnte. Fest steht, ohne Gott kennen wir nicht den Sinn des Lebens. Und mein Problem ist, seit etlichen Jahren, dass ich immer mehr Christen, wiedergeborene Christen kenne, die nicht wissen, wozu sie auf dieser Welt sind. Die vielleicht denken, ich bin dazu da, einmal in der Woche in Gottesdienst zu gehen. Die nicht sagen können, was ist heute mein Werk, Epheserbrief Kapitel 2, das Gott vor Erschaffung der Welt schon für mich bereitet hat, damit ich es heute ausführe. Die guten Werke. Ich habe heute nur eine Predigt. Danach kann ich machen, was ich will. Ist doch schön, ne? Und ich weiß aber auch, was ich morgen für ein Werk habe. Enkelkinder hüten. Und zwar liebevoll. Und alles tun, damit sie gedeihen. Ich habe mich sehr oft in den Vordergrund gestellt durch meinen Beruf. Bin sehr oft weg gewesen. Habe sehr viel die Kinder vernachlässigt. Und das werde ich bei meinen Enkelkindern nicht nochmal wiederholen. Also mein gutes Werk ist morgen Enkelkinder hüten. Und das macht auch Sinn. Dann Zweifel. Menschen, die auf dieser Welt leben, die zweifeln manchmal. Gibt es überhaupt einen Gott? Und Christen zweifeln auch. Ich habe das in meinem Leben ausgeblendet. Ich habe gedacht, kann doch nicht sein. Wie kann man denn an der Existenz Gottes zweifeln? Ich habe doch gerade noch mit ihm gesprochen. Aber dennoch, Christen, auch einige unter euch, haben manchmal Zweifel. Und damit muss ihr lernen, umzugehen. Aber seid gewiss, Gott lässt dich nicht alleine in deinen Zweifeln. Er will dir immer wieder neu begegnen. Wenn du Zweifel hast an der Existenz Gottes, dann sag ihm, Herr Jesus, ich will dich heute hautnah, ganz praktisch erfahren. Und dann wird er das tun, da bin ich sehr, sehr sicher. Beziehungsnöte, ob Christ oder nicht Christ, wir haben damit zu tun, da crasht die Beziehung. Bei Christen crashen sie nicht so schnell und dann kann man auch noch 30 Jahre zusammenleben, obwohl man eigentlich schon innerlich getrennt ist, wegen der Menschen. Aber wir haben Beziehungsnöte und Gott sieht auch das. Und ich bin überzeugt, er will alles tun, damit wir, wenn wir eine schlechte Ehe führen, eine schwierige Ehe führen, dass er aus uns Menschen machen will, die aufrecht durchs Leben gehen können, die alles tun, was in ihrer Macht steht, damit eine Beziehung nicht kaputt geht, damit sie auch nach einem Crash aufrecht vor Gott stehen können, sagen, Herr, du siehst, ich habe alles probiert, du kennst mein Herz, ich habe alles versucht, es hat nicht hingehauen. Und dann brauchst du nicht zerknittert durchs Leben zu gehen, dann kannst du weiter aufrecht durchs Leben gehen, weil der Herr dich sieht und auch da er dein Herz kennt. Dann Schuldgefühle. Wie viele Christen, von Nicht-Christen gar nicht mal ganz abgesehen, leben mit Schuldgefühlen, weil ihnen die Abtreibung vor 40 Jahren nicht mehr aus dem Kopf geht, weil ihnen ihre Trennung nicht aus dem Kopf geht vom Partner, weil sie sagen, hätte ich vielleicht doch und hätte ich mich nicht so schnell trennen sollen und. Schuldgefühle geht in die Seelsorge, wenn ihr Schuldgefühle habt. Kein Christ braucht mit Schuldgefühlen zu leben. Vertraut euch einem erfahrenen Mann, einer erfahrenen Frau an, damit ihr von Schuldgefühlen frei wird. Gott sieht dich, aber er will nicht, dass du mit Schuldgefühlen lebst. Und insgesamt, Gott sieht dich mit einem liebevollen Blick. Wir kennen das hier alle, diesen Vers. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott schickt seinen Sohn in eine total gefallene Schöpfung, in eine kaputte Welt. Er schickt sie zu einem Putin, er schickt sie zu einem Massenmörder, er schickt ihn zu jemand, der mit Gott nichts am Hut haben will. Und er schickt ihn nicht nur nach Deutschland, sondern auch in die ganze Welt. Dafür hat Gott seinen eigenen Sohn geschickt, weil er dich liebt. Und wenn ich das einmal begriffen habe, ich kenne aber auch viele Christen, die nicht begreifen können, dass Gott uns liebt, obwohl wir mangelhafte, schwache Menschen sind. Doch, Gott liebt dich tatsächlich trotz deiner Schwächen und trotz deiner Mängel. Sonst würden wir verrückt werden, allesamt, und keiner könnte fröhlich als Jesus-Nachfolger durchs Leben gehen. Ja, Gott weiß, was er an mir noch verändern möchte, aber er möchte auf jeden Fall uns sagen, ich habe dich lieb. Aus Liebe habe ich Jesus geschickt. Und er sieht dich mit den Augen eines liebevollen Vaters. Allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Mal genau hinschauen. Also alle, die Jesus aufnehmen, die dürfen ein Kind des Papas im Himmel werden. Irre. Und alle, die an seinen Namen glauben, an den Namen Jesus, also nicht, ich bin frei evangelisch oder katholisch, ich glaube ja auch an Gott, das ist alles nicht fest, sondern wenn du sagst, Jesus ist der Herr meines Lebens, dann hast du verstanden, wer dein Herr ist, dein Retter ist, dein Erlöser ist und dein Freund. Und das ist der liebevolle Blick eines Vaters. Er sagt, ich möchte Kinder haben, ich will nicht Gottesdienstbesucher haben. Ich will nicht Leute haben, die sich so durchs Leben schleppen. Ich will Kinder haben, an denen ich Freude haben kann und denen ich meine Liebe zeigen kann. Und welchen Kindern geben Eltern in der Regel die meiste Liebe? Den Schwachen, den Kranken, den mit Behinderungen auf die Welt kommenden. Ach, was habe ich da schöne Dinge erlebt. Wie viel Liebe und Zuwendung haben oft ganz schwache Menschen, ganz schwache Kinder bekommen von ihren Eltern. Auch das ist ein Segen Gottes. So, und wenn du ihn aufnimmst in dein Leben, dann wirst du reich beschenkt. Dann erhältst du, das wisst ihr natürlich, Dinge, die ein Mensch ohne Gott noch nicht auf dem Schirm hat. Wie schade. Du erhältst Vergebung. Ich weiß noch, wie ich mit 18 Jahren meinen Führerschein gemacht habe und habe Fahrerflucht begangen. Eine Woche, nachdem ich Führerschein begangen habe. Ich weiß, was es heißt, wenn die Hand Gottes dir auf der Schulter liegt und du kannst kaum noch atmen, weil du Schuld auf dich geladen hast. Und Gott möchte dir helfen, damit umzugehen und das zu ihm zu bringen und auch zu sorgen, dass du Vergebung erfährst und auch natürlich anderen vergibst. Was für ein Geschenk. Gott vergibt meine Schuld, alle Schuld. Gott gibt mir Sinn in mein Leben. Und dieser Sinn, den will ich jeden Tag, 7 Tage in der Woche kennen. Ich bin ja Rentner und ich habe mich jetzt so 2 Jahre lang ziemlich schwer getan. Wenn ich in meinen Augen zu wenig Aufgaben hatte, Das ist mir nicht leicht gefallen. Aber den Sinn darin zu erkennen, was will Gott, dass du heute tun sollst? Und das kann Ausruhen sein, das kann Wandern sein, das kann alles Mögliche sein. Aber ich will wissen, wozu ich auf dieser Welt bin. Das alleine gibt Sinn und dass natürlich ich mein Leben an ihm festmache. Ich freue mich auf das ewige Leben. Ich freue mich, dass ich weiß, ich muss in diesem Leben nicht alles haben, weil das Schönste kommt noch. Das kannst du nur wissen, wenn du Jesus erlebst und wenn du ihn in dein Herz aufnimmst. Und dann etwas, was auch sehr wichtig ist, Wertschätzung. Wenn du ein Gottesbild hast und du kannst Gott nicht, du weißt nicht, dass er dich wertschätzt. Ich gebrauche dieses Wort mal ganz bewusst. Ich könnte auch Liebe sagen, aber Wertschätzung drückt noch etwas anderes aus. Gott schätzt dich wert. Er hat dich geschaffen mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit einzigartigen Dingen. Ich kann keinem von euch das Wasser reichen. Ihr seid mir alle in eurer Begabung und eurer Persönlichkeit, in eurem Glauben so weit voraus, ich könnte euch nur neidlos hinterherlaufen. Ich kann das nicht. Aber was Gott dir gegeben hat, das ist einzigartig und das ist Wertschätzung. Deswegen bist du auf dieser Welt. Wunderbar, das wissen zu dürfen. Und Freude, also Christsein ist unmittelbar etwas, hat etwas zu tun mit Freude im Leben. Also wenn ich in eine Gemeinde komme, also ihr gehört nicht dazu, aber ich komme in viele Gemeinden, dann kriege ich die Krise, wie verknittert da 50 oder 100 Christen sitzen. Ich kriege die Krise. Warum muss man im Gottesdienst... Mal sehen, was ihr da oben erzählt oder wie. Ich finde das fürchterlich. Wenn wir nicht Grund zur Freude haben, wer dann? Wer dann? Und wenn man uns das nicht abspürt und ansieht, dann frage ich mich, wo ist denn die Freude? Ist sie nur theoretisch da? Also wenn dir da etwas fehlt, dann ich bete im Anschluss ja gerne über euch im Namen des dreieinigen Gottes. Wenn ihr an irgendeinem Punkt merkt, da brauche ich neue Beziehung, da brauche ich Nachhilfe von Jesus, da brauche ich seine Korrektur, da brauche ich einen Nachschlag beim Essen, dann kommt und ich bete gerne für euch direkt, wenn ich jetzt hier gleich fertig bin. Ein bisschen wird es noch dauern. So, und ich weiß mich natürlich von Gott geliebt. Wunderbar, das haben wir schon besprochen. Ich weiß, ich bin nicht der Grund mit meinem guten Lebensstil, dass Gott mich annimmt. Ich werde begnadigt. Ich habe es alles geschenkt bekommen. Ich möchte das Beste machen für meinen Herrn. Ich möchte so vieles hinbekommen. Aber es wird nicht immer gehen. Wir hatten jetzt das erzähle ich jetzt nicht, weil das in YouTube kommt. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall einen Vorfall. Und ich komme nach Hause und erzähle das. Und meine Frau, boing, haut mir etwas um die Ohren. Für sie war das eine Katastrophe. Da triggerte ihre Vergangenheit hoch und ihre Erfahrungen in einem ganz schlimmen Elternhaus. Und ich bin das ganz nüchtern angegangen und sagte, kriegen wir alles im Griff, Plan A, B, C. Und dann geht das, aber meine Frau war tief betroffen und ich kriegte das ab. Ja, das gibt es eben auch. Und ich weiß, wir leben nur aus Gnade, trotz unserer Fehler, obwohl wir mal uns vergreifen in unseren Worten und dann müssen wir um Vergebung wieder bitten. Ich habe Gewissheit meines Glaubens. Ich habe es euch hier bestimmt schon dreimal erzählt im Laufe der letzten Jahre. 2/3 aller Evangeler haben keine wirkliche Heilsgewissheit. Und das schockt mich. Sie sind nicht absolut überzeugt, ich bin und ich bleibe ein Kind Gottes. Und dann hast du ein Defizit in deinem Leben. Du suchst immer nach mehr Halt, nach mehr Gewissheit. Pastor Jörg, predige mehr Schwarzbrot. Mir fehlt noch was. Das steckt nämlich dahinter. Wir brauchen Gewissheit des Glaubens. Und wenn du da Mangel hast, dann bete ich gerne für dich. Gebt dir meine Hingabekarte mit, dann beten wir dafür, dass du in den nächsten 2-4 Wochen erkennst, ich bin und bleibe ein Kind Gottes und die Freiheit bekommst, die diese Gewissheit einem Menschen schickt. So, jetzt hast du das angenommen, hast das erkannt und dann bist du irgendwo in eine Gemeinde gegangen oder warst schon mit als Kind und jetzt wirst du Gemeindemitglied. Deine fromme Karriere, also Sonntagsschule, irgendwann hast du dich entschieden für Jesus. Und dann wirst du Gemeindemitglied, zahlst Gemeindebeitrag und vielleicht hast du dich auch taufen lassen auf den Namen Jesu und jetzt denkst du, ist alles zu Ende. Die meisten Christen scheitern an diesem Punkt. Ist es wirklich das, was Jesus sich wünscht, dass wir jetzt sagen, ich bin jetzt drinne und da draußen sind die Menschen, die verloren sind und die Jesus nicht kennen. Ich glaube, wir müssen das Bild ein bisschen revidieren oder ergänzen. Die Wahrheit ist, nach neuesten Studien von Christian Schwarz, dass, und zwar weltweit, dass Christen nach 2,5 bis 5 Jahren nach ihrer Entscheidung für Jesus aufhören, geistlich zu wachsen. Das ist die Wahrheit. Sie haben einen Status erreicht, vielleicht arbeiteten sie irgendwo singen im Chor mit und lesen vielleicht auch mal in der Bibel, alles klar, und dann hören sie auf zu wachsen. Und dann haben wir ein Problem. Wir haben das Problem, dass wir nicht erkannt haben, dass unser Wachstum wann endet? Am letzten Tag, kurz bevor du deinen letzten Schnaufer loslässt, so lange will Gott an dir wirken. So lange will er dich verändern. So möchte er dich an sein Herz ziehen. Und so, deswegen sieht die Realität oft so aus, ja, da ist was, manchmal bin ich ein Bekenner, manchmal nicht, manchmal gehe ich in den Gottesdienst, manchmal nicht und da bin ich beim Lobpreis gut drauf, manchmal bete ich auch, wird überhaupt unter uns Christen viel weniger in der Bibel gelesen und gebetet, als wir das erahnen können. Aber das ist schon da in unserem Leben, aber die Realität sieht dann aus bei Christen, dass sie ganz schnell sich mit Themen beschäftigen oder beschäftigen müssen und wollen herausfinden, was kann ich denn noch alles tun, nach die äußeren Grenzen abstecken, und mich trotzdem noch ein Christ oder ein Jesus-Nachfolger zu nennen. Früher war es das Thema Tanzen. In meiner Jugend, dann wollten die, haben die immer diskutiert, ob ein Christ denn tanzen gehen darf. Ja, dann gab es den Spruch, bei wem sich abends das Tanzbein regt, dem wird es am Morgen abgesägt. Also Gott haut dich da gleich um und dann wird irgendwas passieren. Wie schrecklich. Also wir dürfen uns natürlich freuen. Die Frage ist nur, was bestimmt mein Christsein? Pornografie, Alkohol, Drogen, die Arbeit wird so gewichtig, da wird die ganze Energie reingesteckt, bis zum Burnout, um Geld zu verdienen. Obwohl Jesus doch gesagt hat, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Aber wir trachten doch nicht zuerst nach dem Reich Gottes. Wir trachten zuerst nach einer guten Ehe, wir trachten nach einem Haus, nach einem guten Beruf, nach viel Geld auf dem Konto, nach viel Urlaub, nach viel Essen, Trinken. Wir trachten nach guter Kleidung, wir trachten nach der Lebensversicherung. Danach trachten wir. Aber wir versuchen immer noch zu sagen, ja, aber ich glaube ja an Jesus, stimmt. Aber wie nah sind wir an Jesus? Das ist meine Frage. Wir können uns verlieren in Dingen, die, deswegen bleibe ich immer noch ein Kind Gottes, keine Frage. Aber ist es das wirklich, was Jesus will? Vielleicht müssen wir es etwas anders beschreiben. Da ist Jesus und mit ihm in seiner Person, da gibt es alles, was sich der Mensch erträumt, auch der Christ erträumt und oft nicht erfährt. Liebe, Treue, Freude, Frieden, Geduld, die Frucht des Heiligen Geistes, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Wie viele Christen habe ich in der Seelsorge gehabt, die mir gesagt haben, ja, klar, das ist jetzt mal passiert, dass ich meine Frau, dass ich fremdgegangen bin, aber ich bin ja nicht Jesus. Mit dem, ich bin ja nicht Jesus, kannst du eigentlich alles machen. Du kriegst es ja sowieso nicht hin, in Klammern. Und du auch nicht, das wird einem anderen auch noch unterstellt. Es gibt bei Jesus ein gerechtes Leben. Ich achte bewusst, wie ich mein Leben lebe, nicht auf Kosten anderer, wenn irgendwie möglich. Ich bin vergebungsbereit. Ich lerne, dass das, was Jesus gesagt hat, relevant ist für mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wie viele Millionen Menschen beten sich zum Gericht? Weil ganz viele Menschen nicht vergebungsbereit sind, auch Christen nicht. Sie kriegen es nicht hin. Da wird 20 Jahre nach der Scheidung in Gegenwart der Kinder der Ehepartner nicht nur verteufelt, sondern dämonisiert. Und keine Vergebung ist möglich. Ich finde, das ist jedenfalls nicht das, was ich aus meiner Beziehung zu Jesus heraus gelernt habe. In seiner Nähe bin ich fähig, liebevolle Beziehungen zu führen. Ich lasse mich taufen, weil ich ihm noch näher sein will. Ich möchte das auch anderen zeigen, dass er für mich gestorben ist und auferstanden ist. Und in seiner Nähe liebe ich garantiert auch seine Gemeinde. Wir haben ein Phänomen, dass wir heute so ein bisschen, jeder sucht sich mal so die Top-Gemeinden aus. Das gab es schon immer, aber auch heute wird es noch stärker. Und ob ich in die Gemeinde gehe oder nicht, ist auch zweitrangig, vielleicht nur alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen. Wenn du ganz nah bei Jesus bist, dann wirst du seine Gemeinde lieben wollen. Dann wirst du die Gemeinde nicht missbrauchen als einen Ort, wo man mal hingeht. Ich fand das vorhin so schön, du Tabara, du standst hier und dann hat die liebe Schwester dir noch was gesagt. Und man hat gespürt, ihr habt euch lieb. Ich finde das super. Ja? Und darin zeigt sich Gemeinde. Wir lernen voneinander und wir lernen auch, wie Jesus in unserem Leben aktiv ist. Also ganz nah bei Jesus werden wir verändert. Und vielleicht müssen wir deshalb nicht nur sagen, wer ist drinne und wer ist draußen, sondern wie weit weg sind wir eigentlich von Jesus? Vielleicht ist hier ganz hinter der Folie da so noch mal eine ganze Strecke der Putin. Weiß ich nicht. Ich muss das auch nicht beurteilen. Aber die Frage ist, wo bin ich? Ich, der ich euch heute hier predige. Wie nah bin ich bei Jesus? Und ich habe erkannt, dass Jesus etwas möchte in unserem Leben. Nicht nur, dass wir an ihn glauben, sondern, jetzt kommt's, dass zwischen mich und Jesus kein Blatt Papier mehr passt. Das ist das Ziel. Kein Blatt Papier. So eng darf ich mit Jesus zusammen sein. Nicht nur, dass ich, ich habe noch ein paar Baustellen, die muss ich alle noch abarbeiten und dann bin ich ganz nah bei Jesus. Nein, ich darf als Christ so leben, dass ich weiß, zwischen mich und Jesus passt kein Blatt Papier. Und dafür bete ich gerne, dass du, wenn du möchtest, sagst, ich möchte Jesus auch so nahe kommen. Ich möchte nicht hängen bleiben an den Versuchen, mein Leben zu meistern oder die Grenzen des Christseins auszureizen. Ich möchte ganz bewusst sagen, Herr Jesus, lass das doch auch in meinem Leben sein, dass ich das spüre, 7 Tage in der Woche, dass zwischen mich und dir kein Blatt Papier passt. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr das tut. Und wenn ihr Jesus noch gar nicht kennt, dann lade ich natürlich auch ein, ihn in unser Leben hineinzuholen. Jesus sagt, merkst du nicht, wir haben den Vers vorhin schon gehört, merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Das macht er bis heute. Er klopft an unsere Herzenstür an. Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden für immer Gemeinschaft miteinander haben, ich mit ihm und er mit mir. Jesus will das Leben mit dir teilen, in allen Lebensbereichen, in guten und in schlechten Zeiten. Er möchte dir so nah sein, er möchte nicht mehr von dir weichen. Er ist nicht der Gott, der oben auf einer Wolke sitzt. Er will mitten in deinem Alltag, am Arbeitsplatz, im Büro, wo auch immer das ist, mit den pubertären Kindern. Jesus will dir so nah sein, dass du spürst, da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Natürlich werden wir weiter auch Probleme haben, aber mit Jesus darf ich die bewältigen. Nur eine echte, liebevolle Gemeinschaft mit Jesus wird uns verändern. Wie gesagt, das hört erst auf, wenn wir bei Jesus sind. Und wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann lade ich dich ein, tu das heute, verschieb es nicht, weil diese enge Beziehung mit Gott durch Jesus Christus, die ist mit keinem Geld zu bezahlen. Und die will ich nicht einen Tag in meinem Leben missen. Und dann kommst du bitte nach vorne und dann dürfen wir gemeinsam das Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst jetzt mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Warum gehören wir zusammen? Weil Gott gesagt hat, alle, die Jesus in ihr Herz aufnehmen, haben das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Da sind wir untrennbar und für immer mit ihm verbunden. Herzliche Einladung, etwas festzumachen. Und wenn du sagst, ich gehe schon so lange in die Kirche oder in die Gemeinde, aber ich habe noch nie vor einem Zeugen bekannt, dass ich Jesus in mein Herz einlade, dann tu es heute. Denn wenn du das noch nicht getan hast, vor einem Menschen durch Bekennen, ich will Jesus aufnehmen, dann tust du es garantiert auch nicht bei deinen Freunden und bei deinen Arbeitskollegen. Garantiert nicht. Bekennen fängt an mit einem Gebet, möglichst mit einem Zeugen, muss nicht sein, aber ist gut. Bekennen fängt damit an, dass ich denen, die mich lieb haben oder die auch Christen sind, sage, ich habe heute mein Leben bei Jesus festgemacht, definitiv. Und ich möchte ab heute mit ihm zusammen leben und er wird sein Leben mit mir teilen. Wunderbar. Und dann tu das. Ich lade dich heute herzlich dazu ein. Und wenn es andere Bereiche in deinem Leben gibt, die dich jetzt angetriggert haben, wo du vielleicht auch so ein sanftes Klopfen gehört hast, dass an dem Punkt, vielleicht waren das auch Punkte, die ich hier überhaupt nicht auf den Folien hatte. Ich nenne nun mal ein Beispiel Medien. Junge Leute haben heute ein Riesenproblem, ihre ganze Zeit mit Medien und was es alles gibt, unglaublich viel gucken sie sich an, unglaublich viel Schund auch dabei, oft ungeklärt und unerprobt und da vergeht so viel Zeit und die Zeit für Jesus, die wird dadurch auch nicht mehr oder knapper und manche werden auch krank zu starkem Medienkonsum. Ich lade dich ein, ich habe hier so eine Karte mitgemacht, eine Hingabekarte, anderes Layout als hier und dann bete ich für dich im Namen des dreieinigen Gottes, dass du einen Schritt des Glaubens gehst, dass du sagst, ich will Jesus so nahe kommen, dass kein Blatt Papier mehr zwischen uns passt. Und ich möchte euch, wie immer, ihr kennt mich, wenn ihr mich kennt, auf diese Bank hinweisen. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass ich, das werde ich machen, bis einschließlich meiner letzten Predigt, der größte Trick des Teufels startet in diesem Moment. Gott hat geredet, ihr habt gut zugehört und jetzt kommt der Teufel und sagt, komm, schieb doch dein Anliegen auf die lange Bank. Ach, meine Ehe, die ist schon seit 20 Jahren schlecht, da kann jetzt Gott auch nichts mehr dran machen. Ich halte noch durch, bis ich tot bin. Oder Mensch, ja, okay, ich habe auch 30 Jahre mit Pornografie zu tun, da wird sich auch nichts mehr dran ändern, also setzt du dich auf die lange Bank. Egal, was in unserem Leben ist, was uns innerlich und emotional von Jesus trennen könnte, wo wir nicht so nah dran sind, gib's ihm doch. Und vertraue ihm, dass er in deinem Leben Veränderung schafft. Er weiß das, er ist der Gott, der dich sieht, vor dem du nichts vormachen brauchst und dem du nichts vormachen kannst, aber der dich einlädt, in deinem Leben ihn wirken zu lassen. Ich bete gerne für dich, damit du in den kommenden 2, 4, 6 Wochen merkst, oh, Gott hat unser Gebet erhört, da hat sich etwas in unserem Leben getan. Und auch wenn die meisten von euch Christen sind, lese ich jetzt mein Gedicht Entscheidung, weil es auch unsere geistlichen Schlüsse betrifft. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Und da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weißt du, im Grunde ist alles gesagt, ich selbst bin jetzt dran, ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott selbst dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick und da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden, da muss ich mich für oder wider entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Herr, du bist ein redender Gott und du hast die Fähigkeit, mit uns allen ganz persönlich zu reden. Und du tust das auch durch deinen guten Heiligen Geist. Und wir bitten dich um die Gnade, dass wir dir näher kommen, dass wir nicht aufhören, nicht stagnieren, nicht einen Status verwalten, dass wir immer wieder Glaubensschritte gehen auf dich zu deiner Freude, zu deiner Verherrlichung und zu unserem Segen und Lebensglück. Im Namen Jesu. Amen.